Ja, guten Abend, wieder mal zum SWR Kulturgespräch. Heute auch wieder mal aus der Kakadu-Bar des Mainzer Staatstheaters und zwar mit der Schriftstellerin Olga Krasnova und ihrem neuen Roman Juli, August, September. Hallo, danke.
Guten Abend.
Mein Name ist Alexander Wasner. Olga Krasnova, 1984 in Baku geboren, 1996 nach Deutschland gekommen, Absolventin des Literaturinstituts in Leipzig. Wollen Sie uns mal die ersten Sätze lesen?
Gerne. Also ich werde tatsächlich die ersten beiden Seiten des Romans vorlesen, deswegen hoffe ich, dass es keine Einführung benötigt. Juli. Rose übernachtete bei einer Freundin aus dem Kindergarten. Es war das erste Mal, dass sie woanders schlief, weswegen ich nicht glaubte, dass es funktionieren würde. Also wartete ich. Ich legte die Wäsche zusammen, schaltete den Fernseher erst ein und dann wieder aus und schaute immer wieder aufs Handy. Da gegen 10 Uhr immer noch keine Nachricht gekommen war, beschloss ich, ins Bett zu gehen. Als ich meine in Tränen aufgelöste Tochter eine Stunde später abholte, versicherte mir die andere Mutter, dass nichts passiert sei. Rosa hätte mich bloß vermisst. Nur hatte sie angefangen, noch heftiger zu weinen, sobald sie mich sah. Es hatte lange gedauert, bis ich es geschafft hatte, sie unter den missbilligenden Blicken der anderen Mutter zu beruhigen. Sie schlief im Taxi ein, das Gesicht voller Tränenschlieren. Am nächsten Morgen, auf dem Weg zum Kindergarten, erzählte mir Rosa, dass sie bei ihrer Freundin ein Buch von Adolf Hitler gelesen habe. Rose sagte immer lesen, wenn sie vorlesen meinte. Ich vermutete, dass es ein Bilderbuch über das Leben von Anne Frank war. Ich hatte es am Vorabend in der Wohnung liegen sehen und mich bemüht, nicht die Augen zu verdrehen. Es war eines jener Bilderbücher, die das Leben berühmter Personen auf ein paar Sätze herunterbrachen und die mich an die sowjetische Reihe das Leben berühmter Menschen erinnerte, die meine Mutter geliebt hatte. Die Reihe war längst vergriffen, aber meine Tante hatte noch ein paar Exemplare aufbewahrt, in denen ich manchmal als Kind geblättert hatte. Statt mir zu antworten, kniff Rose ihre Augen zusammen und erzählte mir das Buch nach. Meine Tochter, die nach ihrer Urgroßmutter, einer Holocaust-Überlebenden, benannt war, wusste bis dahin nichts über Anne Frank oder die Shoah.
Warum soll die kleine Rosa nicht so früh erfahren, was passiert ist, was in der deutschen Geschichte ist?
Ich finde, das ist ehrlich gesagt ein ziemlich schwieriges Thema für eine Kindheit. Das ist ja auch ehrlich gesagt etwas, das wir, oder das ich zumindest bis heute nicht begreife, wie tatsächlich all das passieren konnte, welche Strukturen dazu geführt haben und wie Menschen zu solchen Dingen fähig sind oder auch nicht fähig sind. Das ist ja, glaube ich, immer noch das große Rätsel des Lebens. Aber das einem Kind zu erklären, ist natürlich noch mal viel herausfordernder. Und das einem Kind auch noch so zu erklären, dass es keine Angst bekommt, in dem Land aufzuwachsen, ist, glaube ich, noch mal eine größere Schwierigkeit.
Die Tochter kommt und sagt, ich habe ein Buch von Adolf Hitler gelesen. Da habe ich auch zuerst mal die Luft angehalten in dem Augenblick. Hat das in irgendeiner Weise was zu tun mit bekannten jüdischen Humor?
Hoffentlich. Sonst wäre das alles ziemlich traurig.
Dass der sich sozusagen transformiert hat, meine ich vielleicht, oder?
Ja, ich habe auch lange an der Stelle gefeilt. Aber das ist ja immer das Schlimmste, wo man eigentlich Witze macht und die funktionieren nicht. Und da habe ich immer das Gefühl, ich muss mich schämen. Also ich habe sowieso keinen guten Sinn für Humor. Sondern
aber das würde, glaube ich, jeder hier in diesem Saal widersprechen.
Ja, mal sehen. Aber das ist halt immer...
Also ich hoffe. Also
ich auch.
Zumindest.
Aber das ist halt immer ein sehr schmaler Grat. Und am schlimmsten sind ja die Leute, das kann man auch in Deutschland sehr gut beobachten, die von sich selber denken, sie sind lustig. Siehe Podcasts und Comedy im Fernsehen.
Wir wollen heute über eins nicht reden. Ich dachte, als ich Sie eingeladen habe, natürlich, es ist postsowjetische Gesellschaft, in der Ihr Roman spielt. Mhm. Es ist eine jüdische Gesellschaft. Es geht viel um migrantische Hintergründe. Natürlich, das wird heute ein unglaublich politischer, aktueller Abend. In Ihrem Roman spielt das jetzt gar nicht so eine große Rolle.
Mein großes Problem war, vor dem 7. Oktober war das Buch fast fertig. Und eben am 7. Oktober, jetzt abgesehen von dem schrecklichen Krieg und von dem Angriff, war mir eigentlich klar, dass, was ich geschrieben habe, diese Fragen der Identität, das ist eigentlich schon bereits ein historischer Stoff, bevor der Roman überhaupt veröffentlicht wurde. Alles, was ich beschreibe, wird sich spätestens bei der Veröffentlichung des Romans verändert haben. Und ich wusste sehr lange nicht, was ich mache, ob ich den Roman jetzt einfach komplett in den Müll schmeißen soll oder nicht, aber das Problem war dabei bereits angekündigt. Und ich habe schon sowieso so lange an dem Roman geschrieben und gefeilt und verworfen und gestrichen, dass ich sowieso niemals im Leben dachte, das wird noch irgendwie fertig. Und deswegen habe ich noch ein paar Sachen verändert.
Ja.
Und deswegen gibt es auch den Titel. Ich verwechsel immer die Monate, deswegen muss ich das ablesen. Juli, August, September, also eben vor Oktober. Das Kernstück des Romans ist nicht die gegenwärtige politische Lage im Nahost, sondern die Erinnerung an den Holocaust und was sie mit einer Familie macht, vor allem wenn die letzten Zeitzeuginnen sterben. Also wie erzählen wir Geschichten, wie erzählen wir Traumata, wann lügen wir, wie passen wir unsere Geschichten eigentlich der Gesellschaft an, in der wir leben. Und das verändert sich immer über die Jahrzehnte, vor allem diese Familiengeschichte. Und deswegen wollte ich eigentlich überhaupt nicht auf die gegenwärtige israelische Innenpolitik oder Außenpolitik kommen.
Dann widmen wir uns dem Roman selbst. Die Heldin, die hat drei Namen. Lou, Ludmilla und Lutia. Was ist das für jemand?
Erstmal ist, glaube ich, das Wichtigste, der Roman ist ja aus der Ich-Perspektive geschrieben und das ist keine zuverlässige Erzählerin. Also alles, was sie über sich erzählt, ist mit Vorsicht zu genießen. Theoretisch ist sie auf der Suche nach der Wahrheit, hat aber mitunter eine sehr eigenwillige Definition der Wahrheit. Also zum Beispiel gibt es sehr viele Rückblenden, wo sie sich vielleicht so verhält, dass es definitiv nicht okay ist, aber da wird sie einfach drüber erzählt. Sie ist Kunsthistorikerin, sie war ziemlich erfolgreich. Das Problem ist, dass ihr Mann noch erfolgreicher ist und mehr Geld verdient. Sie hat aufgehört zu arbeiten, weil sie ein Kind verloren hat und weil sie ihren Job dafür verantwortlich gemacht hat und weil sie beschlossen hat, eine Pause zu machen und ein Buch zu schreiben.
Über Einfluss von AIDS auf die Kunstgeschichte in New York, oder?
Ich hätte es nicht mehr zusammengebracht, aber ich glaube schon.
Gut.
Genau, und das Schreiben läuft halt natürlich überhaupt nicht. Und weil das Schreiben eben nicht läuft und weil auch ihre Ehe kriselt, versteift sie sich auf etwas anderes.
Also sie ist verheiratet mit einem Mann, der ist Pianist. Sie haben mal gesagt, dass Sie bei Ihren Figuren immer auch eine Psychologin zu Rate ziehen. Mhm. Machen Sie das noch?
Ja.
Was hat die gesagt über die Lou?
Sie findet es gerechtfertigt, aber das Ding ist, meine Psychologin ist meine ehemalige Nachbarin.
Ja.
Also sogar zwei, weil ihr Partner ist nämlich auch Kinderpsychologe.
Ja.
Also sie ist irgendwie für Erwachsene zuständig und er ist für Kinder zuständig.
Das heißt, der eine hat jetzt die Rosa, die Tochter von ihr.
Ja, aber das ist immer ganz lustig, weil wir natürlich, ich komme ja mit dem Problem meiner Figuren an und wir versuchen es, das nicht zu lösen, sondern das immer schlimmer zu machen, weil das für die Dramaturgie besser ist. Und ich brauche immer, aber wenn sie jetzt das und das machen würde, wie können wir sie dahin bringen, dass es eigentlich noch viel mehr auseinanderfällt, aber trotzdem noch glaubhaft ist. Und deswegen ist es eine eher andere Art der Therapie, also wo es halt eben nicht darum geht, dass da irgendjemand am Ende erlöst ist des Buches, weil das ist ja zumindest für ein Buch so ziemlich das Schlimmste, was passieren kann, wenn es der Figur mittendrin auf einmal gut geht.
Boah, sind Sie gemein zu Ihren Figuren.
Ja, aber es sind ja nur Figuren, das ist ja das Schöne daran. Ja. Aber es gibt
ich wollte schon immer mal so einen Personenschutzverein gründen.
Für Figuren?
Ja.
Es gibt jetzt, ich glaube in Wien gibt es tatsächlich solche Praxen, mit denen, in die man hingehen kann, wenn man philosophische Probleme hat. Vielleicht kann man sowas auch für Literatur gründen.
Ja, genau. So Protagonistenschutzverein oder sowas, und dann Protagonistensprechstunde heute. Und dann
genau, zur Rettung von Anna Karenina.
Genau.
Klingt eigentlich ganz gut.
Das wäre eigentlich sehr schön.
Vielleicht können wir es noch aus der Sendung rausschneiden und schnell gründen, bevor dem 15.
Ich würde jetzt mal zur ersten Lesestelle kommen, zur ersten Größe. Mhm. Und zwar beginnt mit einem Telefonat mit der Mutter. Es geht ja um Psychologen und psychologische Probleme. Telefonat mit der Mutter, die ankündigt, worum es dann im weiteren Verlauf des Romans gehen wird, nämlich um eine Reise nach Gran Canaria.
Sergej, und das ist der Ehemann von Lou. Sergej war zum Mittagessen mit seiner Agentin verabredet. Ich hatte Zeit und rief meine Mutter an. Sie ging sofort ans Telefon, berichtete mir von ihrer Erkältung und sagte dann unvermittelt: Maya hat Geburtstag. Nach einer Pause fügte sie hinzu: Es ist der 90. Danach sagte sie nichts mehr, auch nicht, als ich mich räusperte. »Möchtest du hin?« fragte ich vorsichtig. Meine Mutter antwortete nicht sofort. »Eigentlich nicht. Aber es könnte ihr letzter sein.« »Mhm. Du bist auch eingeladen.« »Ich will nicht hin.« »Sie feiern auf Gran Canaria, in einem Resort.« »Laden Sie ein?« »Ja, aber wir müssen die Reise selbst bezahlen.« »Warum nennen Sie es denn Einladung?« »Weil wir dabei sein sollen.« Ich lachte. »Wie viel kostet es?« »Es ist gar nicht so teuer. Dafür, dass es mitten in der Saison ist.« Der Ton meiner Mutter gefiel mir nicht. »Ich verstehe nicht, warum Sie ausgerechnet nach Gran Canaria wollen. Gibt es in Israel keine Strände?« Mai hat die Reise bei einem Gewinnspiel im Supermarkt gewonnen. »Fliegst du mit?« fragte sie nach einem langen Zögern. »Auf keinen Fall.« »Wir könnten Rose mitnehmen. Ist es auch erst Ende August?« »Ich weiß nicht, wie spannend ein 90. Geburtstag für eine Fünfjährige ist.« »Es ist immerhin Gran Canaria. Soll ich dir Geld geben? Du arbeitest ja gerade nicht.« »Ich schreibe ein Buch.« »Ich meine, du verdienst gerade nichts.« »Ich brauche kein Geld«, rief ich. »Geld von meiner Mutter anzunehmen, war wirklich das Letzte, was ich wollte.« »Können wir später darüber reden? Bist du etwa beschäftigt?« fragte sie gehässig. »Ich muss gleich Rose abholen.« »Du hast doch ein Handy. Du kannst auf der Straße weiterreden.« »Okay, lass mich ein wenig überlegen und ich gebe dir später Bescheid.« »Du sollst nicht überlegen, du sollst mitkommen.« »Ich muss erst mit Sergej sprechen.« »Ihm ist es doch egal.« »Vielleicht auch nicht.« »Lässt du dich scheiden? Wie kommst du darauf?« »Tu es nicht. Eine Scheidung bringt nichts als Probleme, wenn man Kinder hat. Wenn er dich schlagen würde.« »Solltest du nicht auf meiner Seite sein? Ihr lasst euch also doch scheiden. Hast du schon mit deinem Anwalt gesprochen? Wir bekommen die Wohnung.« »Wir haben einen Ehevertrag.« »Stimmt, dieses Miststück.« Damit meinte sie meine Schwiegermutter. »Mama, wir lassen uns nicht scheiden. Ich muss jetzt wirklich auflegen.« Ich legte auf und verließ die Wohnung. Danke.
Was ich so mag an der Art, wie Sie schreiben, das ist einfach in diesem Satz, lässt du dich scheiden. Der kommt so unvermittelt in dem Augenblick und dann trotzdem, sobald man drüber nachdenkt, ist er ja irgendwie erwartet. Mhm. Schreiben Sie das dann länger auf in dem Augenblick und lassen dann hinterher alles weg, sodass dann die Gegensätze deutlicher aufeinanderprallen?
Je nachdem. Ich überarbeite immer sehr viel. Ja. Ich schreibe auch ziemlich langsam.
Ja.
Und also ich habe zum Beispiel noch nie mehr als 3 Seiten an einem Tag geschrieben. Also 3 Seiten wäre für mich eigentlich auch ziemlich viel.
Ich habe mit 3 Kindern auch trotzdem viel.
Ja, aber auch davor war das auch nicht viel besser, ehrlich gesagt. Bei mir ist es so, also ich habe manchmal eine Szene, an der ich arbeite und die bearbeite ich dann und dann mache ich das nochmal und noch einmal. Aber manchmal fällt es mir erst beim Schreiben der einen Szene auf, dass eigentlich die Szene davor oder danach vollkommen falsch ist. Und dann gehe ich nochmal an die Stelle und arbeite da weiter. Das ist eigentlich nicht unbedingt eine chronologische Arbeitsweise, sondern eher eine chaotische. Und bei Dialogen ist es so, also da wird einfach ziemlich lang dran gefeilt, bis es wirklich sitzt. Im besten Fall.
Wie kommt denn die Mutter jetzt in dem Augenblick, lässt du dich scheiden? Wie kommt die denn da drauf?
Es gibt, also das eine ist, dass ich dachte, es muss möglichst irgendwas sein, was schnell passiert und lustig ist. Und für die LeserInnen ist es natürlich etwas, was unvermittelt kommt. Tatsächlich ist es auch so, dass Lou ja schon einmal verheiratet war. Sie hat mit Anfang 20 jemanden geheiratet und dieser jemand hat dann einmal schlechte Drogen genommen und wurde eben auf Drogen gläubig. Und ist dann über Nacht nach Israel ausgewandert, um dort als orthodoxe Jude zu leben. Und diese Ehe mit Sergej, auch da haben sie natürlich Angst, dass sich sowas wiederholen könnte. Und deswegen auch diese Frage, lässt du dich schon wieder scheiden?
Also sie ist ab jetzt so ein bisschen vorbelastet.
Mhm, genau. Aber auch das sollte witzig sein.
Ja, aber da ja nun Witz irgendwie auch ein sehr sinnvolles Erkenntnisinstrument ist, kann man ja auch dann darüber nachdenken. Und Ich versuche so ein bisschen zu verstehen, was jüdischer Witz sein kann in dem Augenblick. Und es ist, glaube ich, genau dieses "Lässt du dich scheiden", ist genauso wie der erste Mann, der zu Gott gefunden hat, und auch die Witze, die einen so den Atem anhalten lassen, wenn es um Holocaust geht. Das sind so ganz riesige Gebilde, die auf einmal in so einen relativ banalen Familienalltag reinplatzen und dann ihren Platz fordern, ihren Raum fordern. Verstehen Sie, was ich meine?
Ja. Und also hoffentlich.
Ist das das spezifisch Jüdische daran?
Das weiß ich nicht. Also ich weiß ja sowieso nicht, was immer so spezifisch jüdisch, christlich oder deutsch oder osteuropäisch sein könnte.
Aber es lebt ja trotzdem davon. Also es ist ja jetzt irgendwie, das ist ja dieses Thema auch in dem, wo das den Buch, das den Roman durchzieht.
Vielleicht kann ich die Frage anders beantworten. Was mich, glaube ich, sehr geprägt hat, ich bin zwar nicht in Frankfurt aufgewachsen, aber in der Nähe von Frankfurt Main. Und ich habe da ziemlich lange nach der Schule gearbeitet. Also von 16 bis 21 in der Zahlgalerie. Und was, ich finde, diese Art von Humor kann man in Frankfurt auf der Straße ziemlich oft treffen. Oder eigentlich überall. Ja. Also ich finde, es ist eher irgendwas, was, glaube ich, mehr mit Frankfurt zu tun hat, als mit dem jüdischen Witz oder sonst was. Also ich kenne mich in Mainz nicht aus. Bin, glaube ich, zum dritten Mal in meinem Leben in Mainz. Aber es ist, glaube ich, tatsächlich was wirklich in Frankfurt, wo man oft überall auf der Straße finden kann, weil die Stadt so gemischt ist und weil es irgendwie da keine abgegrenzten Communities gibt, wie zum Beispiel in Berlin, sondern die Witze in Frankfurt funktionieren viel anders. Sie sind immer auf Kosten von einem selber und von den anderen. Und man weiß eigentlich ziemlich genau über die anderen Bescheid. Man weiß, wie man sie trifft. Aber es ist halt trotzdem liebevoll, was, glaube ich, in keiner anderen Stadt so passiert.
Wie ist das bei Ihnen mit den Büchern und Ihrem Leben? Ich habe das Gefühl, da ist immer so ein bisschen ein Verwirrspiel drin. Sie greifen viel aus Ihrem Leben raus. Also jetzt gerade in diesem Buch, glaube ich, oder?
Das Problem ist, ich glaube, man sollte sowieso AutorInnen niemals glauben, was sie über die eigenen Bücher erzählen. Weil sie, glaube ich, so immer die schlimmsten Leute, die darüber Auskunft geben können.
Was sie über die eigenen Bücher erzählen oder was sie über das eigene Leben erzählen?
Ja, das eigene Leben ist eigentlich immer ziemlich banal. Okay. Vor allem mit drei kleinen Kindern, das passiert halt nicht mehr so viel. Nee, also das Ding ist, als das erste Buch rausgekommen ist, da ist eigentlich nichts autobiografisch dran, außer der Herkunft. Und natürlich gibt es sehr viele Fragen, die mich beschäftigen, die mich nicht beschäftigt hätten, wenn ich eine andere Biografie gehabt hätte.
Ja, es geht um eine junge Frau, die aus Baku kommt, die eine super Schülerin ist, deswegen ganz viele verschiedene Sprachen.
Ja, aber das war ich ja, also eine super Schülerin war ich nie.
Aber die Sprachen sprechen
auch nicht, nein.
Nicht?
Nicht mehr ansatzweise, also ansatzweise, aber dann hört es auch schon auf. Aber ich muss auch dazu sagen, dass das Buch rausgekommen ist, da war ich ziemlich naiv. Dadurch, dass das alles so weit weg von mir ist, hätte ich nie im Leben gedacht, dass man es auf mich beziehen kann. Und dann kam das Buch raus. Und ich war etwas überrascht. Das zweite Buch.
Die juristische Unschärfe der Ehe.
Ich glaube, eine Ehe sogar, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Aber ich wusste gerade auch überhaupt nicht mehr, wie das hieß. Die ist Ballerina. Ich habe Tanzwissenschaften 2 Wochen lang studiert. Ja. Und ich dachte, das wird theoretisch. Stand auch auf der Homepage. Aber wir haben uns schon am ersten Wochenende übereinander gerollt. Und ich bin eine absolute Bewegungslegasthenikerin. Also ich kann rechts und links nicht auseinanderhalten. Ich kann keinen Walzer tanzen, nichts. Ich kann nicht mal rhythmisch klatschen. Wenn Menschen im Theater anfangen, rhythmisch zu klatschen, bin ich draußen. Und genau nach 3 Wochen...
Das heißt, Sie träumen sich sozusagen so mehr in Ihre Bücher rein?
Ich recherchiere halt wahnsinnig gerne, aber ich habe immer wahnsinnig gern Ballett mir angeschaut und Tanz. Dieses Buch zu schreiben war eine ganz gute Ausrede dafür, mich halt also wirklich mit Tanz so auseinanderzusetzen, wie ich wollte, theoretisch.
Ja.
Und ich habe dann angefangen, Leute zu interviewen, also viele TänzerInnen. Die haben mir auch ziemlich begeistert erzählt, was ich... Genau, und dann beim Staatsballett durfte ich bei Proben zuschauen. Das war sehr hilfreich, aber nichts davon ist irgendwie auch nur annähernd biografisch. Aber ich bin natürlich immer trotzdem geschmeichelt, dass irgendjemand mir zutraut, vor allem wenn man sich meine Körperspannung, Körperhaltung anschaut, wenn die Leute tatsächlich davon ausgehen, dass ich jemals 3 Ballettstunden in meinem Leben haben konnte.
Gott ist nicht schüchtern, ist
recherchiert komplett.
Das ist recherchiert, aber auch mit einem kleinen autobiografischen Kern. Es geht um Syrer.
Genau.
Ja, und ihr Mann ist Syrer.
Ja,
aber. Das hing aber miteinander zusammen, oder?
Ja, ich glaube, wenn ich ihn nicht damals kennengelernt hätte, dann hätte ich das Buch über Syrien nicht geschrieben. Aber das basiert auch ziemlich viel auf der deutschen Exilliteratur. Also das ist jetzt kein Buch für Syrer oder das ist irgendwie auch kein Buch, was irgendjemand eine Stimme verleihen soll, sondern das ist tatsächlich ein Buch, was auf der deutschen Exilliteratur fußt.
Weil dann beim verlorenen Sohn, wo es um Nordkaukasus ging, das ist ein historischer Roman, wo ja sozusagen jede autobiografische Nähe von Anfang an zumindest verfremdet ist, dadurch, dass das Ganze 150 Jahre vorher spielt. Das ist aber ja so eine Annäherung an ihre Heimat vielleicht, oder?
Ja, definitiv. Ja. Also auch eigentlich an meine eigene Biografie.
Ja.
Ja, auch an meine Biografie, weil das Ding ist, ich bin ja eigentlich das Ergebnis des russischen Imperialismus. Ich habe ja einen jüdischen Zweig der Familie, aber auch einen russischen, der natürlich niemals in den Kaukasus gekommen wäre, wenn es den russischen Imperialismus nicht gegeben hätte. Als ich noch für das zweite Buch recherchiert habe, habe ich mich ziemlich viel mit dem Kaukasus auseinandergesetzt, aber nie wirklich intensiv mit der Geschichte. Ich habe dann angefangen zu lesen. Das Ding ist, der Kaukasus ist sehr gemischt und es gibt sehr enge Beziehungen zu Russland. Man kann sich aber auch nicht wirklich dagegen auflehnen oder es gab auch nie diesen postkolonialen Zugang dort. Also das Ding ist, Russland hat auch immer versucht, den Kaukasus zu erobern, bis es dann irgendwann mal gelungen ist. Und es waren natürlich auch sehr viele, sehr unterschiedliche Konstrukte, die dann aufoktroyiert wurden, Prämissen. In der russischen Literatur spielt der Kaukasus auch eine sehr große Rolle. Das ist zugleich das Fremde, das Exotische und das Gefährliche, aber dann auch etwas, was unterworfen wird. Es ist mir ganz spannend.
Ja.
Und ich hatte das Gefühl, ich muss mich da reinlesen, mich mehr damit auseinandersetzen. Und dann habe ich diese Geschichte gefunden, die vollkommen wahr ist. Und als ich sie gefunden habe, dachte ich ganz größenwahnsinnig, schade, dass ich nicht die Erste bin, die sich damit auseinandersetzt. Und dann im Laufe meiner Recherchen des Schreibens ist mir dann irgendwann mal aufgegangen, dass ich wahrscheinlich schon die 20. bin, die sich damit auseinandersetzt. Okay. Aber ich habe, glaube ich, noch mal ein bisschen anderen Zugang dazu gefunden.
Dann ist das Buch jetzt, ist dann die...
Ja, aber jetzt ist es ehrlich gesagt tatsächlich ein Buch, was sehr offensiv mit der eigenen Biografie spielt. Ja. Also jetzt mache ich das sehr bewusst.
Also mit der jüdischen Vergangenheit Ihrer Familie?
Ja, das auch. Aber das ist eigentlich noch viel eher eigentlich meine eigene Auseinandersetzung mit Musik. Also, das ist eigentlich viel mehr. Klar, also das basiert
Musik
tatsächlich.
Musik spielt jetzt gar nicht so eine große
Rolle. Ja, weil ich das da nicht geschafft habe. das hat auch einen Grund. Das Problem ist, meine Mutter ist tatsächlich Klavierlehrerin, wie auch im Buch.
Ja, ist sie auch.
Und ich bin wie Lou selber komplett amusikalisch. Also nicht nur eine Bewegungslegasthenikerin, sondern auch amusikalisch. Aber das hängt natürlich miteinander zusammen. Trotzdem dachte ich, ich würde diese musikalische Früherziehung schaffen. Ich habe so viele Stunden da verbracht in der musikalischen Früherziehung.
Also
mit meinen Kindern. Ja. Mhm. Dann habe ich angefangen, diese ganzen Biografien und Autobiografien von Pianisten zu lesen. Ich habe mich auch mit mehreren unterhalten und das sollte eigentlich ursprünglich noch eine viel größere Rolle spielen, aber ich verstehe es halt einfach nicht.
Jetzt haben Sie mich aus der Bahn geworfen.
Genau, aber was ich
gelesen habe, ist eine Familiengeschichte. Sozusagen zum 90. Geburtstag fliegt die ganze Familie nach Gran Canaria. Was natürlich auch so eine gewisse listige Geschichte ist. Die Großmutter, die Großtante der Hauptfigur, gewinnt die Reise und kommt kostenlos hin und alle anderen müssen bezahlen. Geld spielt eine große Rolle in dem Buch.
Ja, immer.
Also es hat aber keiner finanzielle Sorgen, aber es geht immer darum, wer bekommt die Wohnung oder...
Nee, ich finde, es ist ja eigentlich eine Ehe, also zumindest eine heterosexuelle Ehe und eine Beziehung, da spielt Geld tatsächlich eine ziemlich große Rolle.
Ja.
Und vor allem in einem gewissen Alter, wo die Romantik schon verflogen ist. Und das ist ja eigentlich oft in dieser Lebensphase die Frage, trennt man sich oder bleibt man zusammen und aus welchen Gründen? Also zum einen ist es natürlich die finanziellen Gründe, aber auch das Sorgerecht für die Kinder und die ganze Organisation des Alltags. Und das mit der Wohnung, ich habe über 10 Jahre in Berlin gewohnt. Und diese Frage ist da, glaube ich, ganz natürlich bei dem angespannten Wohnungsmarkt. Das ist ja immer, wenn man hört, dass Freunde Probleme in der Beziehung hat, man überlegt sich natürlich sofort, kriege ich dann ihre Wohnung?
Ja. Das ist etwas, was in allen Büchern, die ich von Ihnen gelesen habe, immer eine tolle Sache ist, dass Sie auf der einen Seite so eine Verknappung haben, solche Witze, und auf der anderen Seite dann aber auch so einfach Sachen die ganze Zeit mitlaufen lassen. Die ganze Zeit werden die beobachtet. Also das Verhältnis ihrer Figuren zum Geld, finde ich zum Beispiel, diese Selbstverständlichkeit, mit der dann ein Tesla gemietet wird oder ein Flug umgebucht wird und so weiter, und auf der anderen Seite dann aber um Groschen gefeilscht wird und so. Und da denke ich so, okay, ist auch spannend, also in dem Augenblick. Das
Aber ich glaube, das passiert ziemlich oft im Leben. Und ich glaube,
ja, aber es gibt viele, die das einfach nicht reinschreiben dann. Also es passiert natürlich bei Thomas Mann passiert das ab und zu nochmal, dass da dann geltende, selbstverständliche Rolle spielt. Aber es gibt ganz viele Romane, die da verdruckst sind.
Ich finde Geld war ein wahnsinnig spannendes Thema, auch für Literatur, weil es natürlich auch ziemlich viel über die menschlichen Beziehungen aussagt. Ich liebe es ja auch, wenn Menschen anfangen zu sagen, zum Beispiel, dass ein Preis oder ein bestimmter Geldbetrag auch eine Wertschätzung für etwas ist. Zum Beispiel diesen Satz, wenn man diesen Satz hört, weiß man genau, was für einen Hintergrund die Menschen haben und wie viel Geld sie auf dem Konto haben müssen, um das sich leisten zu können, das zu sagen. Ja. Und deswegen, das sind halt oft irgendwelche kleinen Gesten, die eigentlich mehr verraten, als sie vielleicht Intention dahinter war. Also unbeabsichtigt zum Beispiel, was für eine Art von Urlaub macht man oder leistet man sich. Oder ich finde es eigentlich, also mich interessiert es sehr gerade.
In dem Roman eingebaut ist dann an irgendeiner Stelle eine lange Erzählung von der Großtante mit der Großmutter der Heldin. Und die beiden müssen sehr lange, 1941 bis 1945, als 11- und 14-Jährige, sie sind Juden und sie reisen durch das Europa des Holocaust. Die Erzählung, die kommt so zwischen rein, ist aber gleichzeitig so etwas, was den ganzen Roman auch irgendwie grundiert. Also man hat das Gefühl, das muss dazu kommen. Haben Sie das separat geschrieben?
Nein und ja. Das Ding ist, ich hatte eigentlich am Anfang gar nicht vor, einen Roman zu schreiben, sondern ich dachte, ich schreibe ein Essay. Und zwar basiert das tatsächlich auf der Erfahrung meiner Großmutter.
Ja.
Was ich eigentlich vorhatte, war, dass ich nach Belarus fahre, wo meine Großmutter geboren ist. Und von dort wurde sie 41 nach Zentralrussland evakuiert. Und ich wollte diese ganze Strecke abfahren und versuchen, da nochmal in die Archive zu gehen und das praktisch nochmal als Essay rekonstruieren. Und dann war das nicht mehr möglich, nach Belarus zu fahren. Und kurz darauf wurde es nicht mehr möglich, nach Russland zu fahren, zumindest mir.
Ja.
Und ich weiß, also das ist leider auch klar, dass im nächsten Jahrzehnt auch nicht mehr dazu kommen wird und dass die Archive erstmal wieder unter Verschluss sind. Und dass es auch sowieso gerade ganz andere Probleme gibt. Und damit war eigentlich das, was ich machen wollte, in der Form war gestorben. Und ich dachte sehr lange, dass ich das genauso machen muss. Und ich habe mich wirklich auch akribisch darauf vorbereitet. Dachte, ich mache erstmal einen historischen Roman, damit ich so ein bisschen lerne, wie man mit Archiven umgeht und mit der Historie und so weiter. Und dann nach dem historischen Roman dachte ich, jetzt kann ich es eigentlich mal versuchen, aber ich wollte es nicht als einen Roman machen. Und dann habe ich versucht, das trotzdem zu schreiben, das Essay, das nochmal zu verändern. Das war furchtbar. Und es wurde von Seite zu Seite furchtbarer. Und dann habe ich angefangen, ich dachte, dann werde ich versuchen, noch eine Romanebene dazu zu bauen. Und ich hatte ohnehin den Gedanken, einen Roman über klassische Musik zu schreiben, aus der Perspektive einer Person, die Musik hasst. Und so habe ich angefangen. Aber das habe ich noch nicht in Verbindung gebracht, sondern ich habe einfach ziemlich lange einfach nur irgendwie geschrieben, versucht, das zusammenzubringen oder nicht zusammenzubringen. Und dann habe ich mein Essay, das waren 120 Seiten, einfach komplett gestrichen. Und blieb eigentlich nur diese Ebene, die jetzt da drin ist, wobei die Musik auch nochmal rausgeflogen ist. Also das Buch ist jetzt auch ziemlich kurz.
Es ist aber nicht ungewöhnlich kurz für Bücher.
Das stimmt auch. Und dann dachte ich aber, irgendwie muss die Ebene, das was ich eigentlich als die Erzählung über den Holocaust trotzdem rein, weil ohne diese Ebene macht das Buch keinen Sinn. Und dann habe ich das nochmal komplett verändert und das nochmal in ein anderes literarisches Verfahren genommen. Dann habe ich das wieder verworfen, dann habe ich nochmal ein anderes literarisches Verfahren genommen, was jetzt letztendlich da drin ist, also dieser Block. Da sind, glaube ich, nur noch 7 Seiten oder maximal 10. Aber das ist eigentlich relativ kurz. Und so ist der, also deswegen ist der jetzt da drin.
Und auf einmal entsteht die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden. Gibt es ein Essay von Heinrich von Kleist? Das ist so die allmähliche Verfertigung des Romans beim Schreiben. Und
ja, aber ich hatte noch nie so große Schwierigkeiten mit einem Roman wie mit dem hier. Also mit der Form, normalerweise ist es so, ich fange an zu schreiben, ich habe die Figuren, dann kommt irgendwann mal die Form und diesmal war das einfach, also nichts hat funktioniert. Also nichts von dem, was ich mir eigentlich...
Das liest man aber dann nicht, das spürt man beim Lesen nicht.
Das freut mich sehr.
Herzlichen Dank an Olga Krasnova. Wir sprachen über das Buch Juli, August, September, das bei Hansa Berlin erschienen ist. Und ich wünsche einen schönen Abend.
Vielen Dank. Dankeschön. Danke sehr.